Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Andrea Marti. Heute spricht Kaplan Dr. Tobias Hauenstein über das zentrale Geheimnis des Glaubens, das Gebet, den ehrlichen Dialog mit Gott. Wie wir beten, warum Gott uns zuhört und wie sich Gebet im Alltag als lebendiger Dialog entfaltet. Davon wollen wir heute gemeinsam hören, lernen und die Stille als Raum der Begegnung erfahren. Und dies im Rahmen einer vierteiligen Sendereihe, heute den dritten Teil. Möge der Heilige Geist unsere Herzen öffnen und uns in Jesu Namen näher zu Gott führen. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerfamilie, viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Hörerfamilie, mein Name ist Kaplan Tobias Hauenstein. Ich bin ein Diözesanpriester aus dem kleinen Erzbistum Vaduz in Liechtenstein. Ich freue mich, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Das Thema ist das Gebet, Dialog mit Gott. Hier der dritte Abschnitt. Man kann die Frage stellen, kann eigentlich jeder Mensch beten? Die Antwort ist ja. Und zwar aus zwei Gründen. Jeder Mensch kennt Gott irgendwie, zumindest aus der geschaffenen Welt. Und jeder Mensch hat ein Herz. Und dieses Herz ist der Ort, an dem er Gott immer wieder begegnet, auch wenn er ihn dabei nicht immer erkennt. Jeder Mensch kann beten, jeder Mensch muss auch beten. Viele Menschen haben das schon von den Heiligen auch gelernt. Wer betet, wird mit Sicherheit gerettet werden. Aus dem Römerbrief wissen wir, dass jeder Mensch Gottes Dasein aus den geschaffenen Dingen mit Sicherheit erkennen kann. Das ist auch die Lehre der Heiligen Kirche. Das erste Vatikanische Konzil 1870. Gott kann aus den geschaffenen Dingen eben durch die Vernunft mit Sicherheit erkannt werden, dass es einen Gott geben muss. Wenn wir nun die Existenz Gottes schon erkennen können, sind wir auch verpflichtet, ihn als Gott anzuerkennen und zu ehren. Und dies können wir vor allem durch das Gebet. Die Heilige Schrift spricht an vielen verschiedenen Stellen vom Gebet. Für uns Christen ist die Wichtigkeit des Gebetes nicht zu überschätzen. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat einmal gesagt, im Gebet entwickelt sich jener Dialog mit Christus, der uns zu seinen engsten Vertrauten, also Freunden, macht. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch, Johannes 15. Wie Jesus zu den Aposteln gesagt hat, dass er sie nicht mehr Knechte, sondern Freunde nennt, so gilt diese Einladung zur Freundschaft für alle Christen. Aus dieser Sicht sollten wir das Gebet beurteilen. Wer würde jemals sagen, jetzt muss ich schon wieder mit meinem besten Freund, mit meinem geliebten Ehepartner sprechen? Das Wesen der Liebe ist ja gerade, dass man immer mit dem anderen zusammen sein will. Kindergebet dringt durch die Wolken. Ein bekanntes und sehr schönes Sprichwort. Es meint, dass das Gebet gerade der unschuldigen Kinder, auch der jungen Jugendlichen, möchte ich sagen, besonders stark ist. Was sind wohl die Gründe dafür? Nicht umsonst sagt Jesus in der Bibel, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Matthäus 18. Kinder haben ein großes Vertrauen zu ihren Eltern und auch zu Gott. Sie sind noch nicht durch schlechte Erfahrungen geschädigt. Kinder haben einen starken Glauben an Gott, das ist immer wieder beeindruckend. Ich kann mich erinnern, dass ich mal vor der Schulklasse stand und dann gesagt habe, das waren dann jüngere Schüler, vielleicht so 11 Jahre alt, dass es Atheisten gibt, die glauben, dass es keinen Gott gibt im Himmel. Und dann haben die Kinder wirklich ein ganz erstauntes, fast entsetztes Gesicht gemacht, dass es wirklich einen geben kann, der behauptet, dass es keinen Gott gibt. Kinder haben ein offenes, gutes Herz. Sie haben noch nicht gelernt, wirklich absichtlich böse zu sein, sich zu verstellen oder große Lügengebäude aufzubauen, wie manche Erwachsene das machen. Kinder sind vollständig abhängig von anderen. Sie können noch nicht selbst für sich sorgen. So sollten wir auch wissen, dass wir, auch wenn wir älter und selbstständig werden, dennoch immer völlig von Gott abhängig sind. Kinder sind Originale, da sieht man auch, dass Gott jeden wirklich als Original geschaffen hat. Wie der heilige Karl Akutis sagt, bitte für uns, alle werden als Originale geboren, aber die meisten sterben als Kopien. In der heiligen Taufe wird uns der Glaube von Gott geschenkt. Das ist Lehre der Kirche, das ist auch sehr schön, dass wir das dann sehen, dass bei den getauften Kindern der Glaube wirklich eingepflanzt ist, wirklich tief verankert ist in ihnen. Man trifft eigentlich kaum ein kleines Kind, das ungläubig wäre und behaupten würde, dass es keinen Gott gibt, meiner Auffassung nach. Ein Hauptgrund, warum dann eben später immer mehr schon im Jugendalter den Glauben verlieren, und ist sicherlich der, dass sie nicht viel zu wenig oder gar nicht beten. Dass sie es vielleicht auch nie wirklich gelernt haben. Welche Gebetshaltungen gibt es? Gebet ist die Hinwendung des Herzens zu Gott, haben wir gesagt. Eine Erhebung der Seele, also eine geistige Sache. Weil aber die menschliche Seele mit einem menschlichen Leib verbunden ist, geht das Beten natürlich nicht spurlos am Leib vorüber. Unsere äußere Haltung drückt nicht nur unsere innere Haltung aus, sondern sie kann diese sogar unterstützen. Aus dem alltäglichen Leben wissen wir, dass die Körperhaltung und Körpersprache eine große Bedeutung haben. Folgende Gebetshaltungen lassen sich unterscheiden. Das Stehen. Stehen drückt folgende Dinge aus. Zum einen Ehrfurcht. Wenn ein wichtiger Mensch den Raum betritt, dann erhebt man sich. Zum anderen zeigt das Stehen Bereitschaft und Wachsamkeit. Wer steht, ist sofort bereit, den Willen dessen auszuführen, der vor ihm steht. Er kann sofort eben in eine Richtung gehen. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal bei den Passionisten zu Besuch war, die mir dann gesagt haben, dass sie ihr Chorgebet, ihr gemeinsames Gebet zu großen Teilen auch traditionellerweise im Stehen eben verrichten. Wer auf dem Sofa herumfläzt, der wird etwas länger brauchen, um eben sich aufzuraffen und loszumarschieren. Das Sitzen, es ist die Haltung der Ruhe und des Hinhörens. Während der Lesung in der Heiligen Messe oder während der Predigt sitzen wir. Wir sitzen eben auch wenn wir wegen der äußeren Bedingungen nicht stehen oder knien können, zum Beispiel beim Beten im Zug oder im Flugzeug. Grundsätzlich muss man sagen, dass man natürlich jederzeit beten kann. Ich bin schon mehrmals gefragt worden, ob, wenn man eben liegt, ob man dann beten kann. Gott schaut ja vor allem einmal ins Herz hinein, und wenn Sie wirklich einmal sehr müde sind und auf dem Sofa liegen oder im Bett liegen und den heiligen Rosenkranz beten, dann ist das auch gut. Natürlich ist es eine besondere Buße, auch Abtötung, wenn man sich hinkniet, aber Gott schaut vor allem ins Herz hinein. Das würde ich jetzt auch nicht anraten, dass man dann eben im Zug, eben wenn einer mit dem Deutschlandticket mit dem Zug herumfährt, dass er sich da dann in den Gang kniet und das Gebet anfängt. Eine Spiritualität, die auffällt, hat mal jemand gesagt, ist keine Spiritualität. Das würden dann andere auch als Provokation wohl auffassen. Liebe Hörerfamilie, Sie hören den Vortrag Das Gebet, Dialog mit Gott, Teil 3. Nach der schönen Musikpause machen wir weiter bei dem Thema, welche Gebetshaltungen gibt es? Besonders stark ist natürlich das Gebet im Knien. Die dritte Körperhaltung, das Knien, kann sogar noch gesteigert werden zum sich niederwerfen. Prostratio wird das genannt. Wir kennen das vor allem bei den heiligen Weihen und am Karfreitag zur Kreuzverehrung. Der Weihekandidat, der jetzt zum Diakon geweiht wird oder zum Priester geweiht wird, kniet sich hin, legt sich eben flach mit dem Gesicht nach unten sozusagen auf dem Boden nieder. Oder dann bei der Karfreitagsliturgie, wenn der Priester eben zu Beginn der Liturgie eben sich auch auf den Boden niederlegt. Das kann man durchaus auch im privaten Gebet machen. Das heißt dann sozusagen, ich mache mich so klein wie möglich. Erinnert uns vielleicht auch irgendwo an den Aschermittwoch und das Segensgebet bei der Ascheauflegung. Wenn wir uns sozusagen in den Staub werfen, gedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Zurück zum Knien. Wer kniet, erkennt die Größe dessen an, vor dem er kniet. Man sagt dadurch sozusagen, Gott ist groß, ich bin klein. Im Gottesdienst ist das Knien die Haltung der Anbetung. Ich habe mal mit einem Pfarrer gesprochen, der dann ganz traurig gesagt hat, als er eben in die neue Pfarrei gekommen ist, dass eben man den Gläubigen das Knien fast schon ausgetrieben hatte, so mit falschen Begründungen. Ja, wir sind mündige Christen, wir stehen vor Gott. Oder, ja, wir stehen auf der gleichen Höhe, das stimmt ja alles auch gar nicht. Und bei der Heiligen Messe, also zumindest bei der Wandlung, auch dann beim Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, sollte man sich hinknien. Es ist schade, dass das dann eben erschwert wird oder fast verunmöglicht wird, in manchen Kirchen, in denen man, was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, die schönen Kirchenbänke aus der Kirche rausgeräumt hat. Das Niederwerfen, wie schon gesagt, eine Steigerung des Kniens. Man wirft sich in den Staub der Erde hinab, um auszudrücken, dass man sich ganz Gott ausliefert und an ihn bindet. Nach der Priesterweihe, wissen wir, ist dann dieser Mann keine Privatperson mehr, sondern ein Diener Gottes und ein Gesalbter Gottes. Das Falten der Hände neben der Haltung des Körpers als Ganzes fällt vor allem auch die Haltung der Hände auf. Die klassische Gebetshaltung der Antike ist die Erhebung der Hände. Und auch wenn diese Haltung vielerorts aus dem Gebrauch gefallen ist, kann man sie beim betenden Menschen, beim betenden Priester vor allem, auch manche Gläubige machen das in der Messe, immer noch sehen, beim Vater Unser zum Beispiel. Das Händefalten hat einen schönen Ursprung. Früher haben Untertanen ihre Hände gefaltet und in die Hände ihrer Herren gelegt. Sie haben durch dieses Zeichen ihren Dienst versprochen. Sie haben gleichsam ihre Kraft und ihr Leben in die Hände des Herrn gelegt. Darum gibt es kaum eine passendere Handhaltung für den Gottesdienst. Wir treten in den Dienst Gottes und legen unser Leben in seine Hände. Die gefalteten Hände deuten an, dass wir jetzt nichts anderes tun wollen, als zu Gott zu beten. Sie unterstützen unsere Andacht und Konzentration. Durch eine würdige Haltung des Körpers und auch der Hände unterstützt unser Körper sozusagen unsere Seele im Gebet. Das Gebet mit ausgebreiteten Armen, das wurde früher öfters eben praktiziert. Kann mich zum Beispiel erinnern hier an den Clemens von Brentano, der eben sich völlig bekehrt hat, nachdem er die selige Anna-Kathrine Emmerich kennengelernt hat, der eben von einem Weltmenschen zu einem tieffrommen, demütigen Katholiken umgewandelt wurde, von dem berichtet ist, dass er oftmals dann kniend mit ausgespannten Armen gebetet hat. Und zu eben dieser Mystikerin hat Jesus auch einmal gesagt, diesem Gebet widersteht Gott nicht. Diesem Gebet widersteht Gott nicht, wenn einer sich hinkniet und seine Arme ausbreitet. Das erinnert den himmlischen Vater dann sicher immer wieder gleich daran, wie Jesus am Kreuz mit ausgespannten Armen für unser Heil gebetet und gelitten hat. Ein schönes Bild hier ist noch bei mir im Skript drin. Die Salbungen mit Öl. Schon im Alten Testament gab es diese Salbungen mit Öl. Hier salbt der Prophet Samuel den jungen David zum König. Heute werden bei der Priesterweihe die Hände des Neupriesters mit Öl gesalbt. Wie gelingt ein gutes Gebet, kann man sich fragen. Wie alles, was wir tun, Vorbereitung benötigt, ist hier natürlich auch eine gute Vorbereitung anzuraten. Alle Störungen werden abgeschaltet, Ich schalte auch das Handy ab. Ich mache mir bewusst, ich trete jetzt vor Gott hin. Es ist sinnvoll, sich ein eigenes Ritual anzugewöhnen, das man zu Beginn des Gebetes vollzieht, zum Beispiel eine gesegnete Kerze anzuzünden, Weihwasser zu nehmen, kurz zum Heiligen Geist zu beten. Komm, Heiliger Geist, zum Beispiel, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Vor allem aber, sich der Gegenwart Gottes bewusst zu machen. Gott sieht mich, Gott hört mich, Gott liebt mich. Barmherzigkeit und Demut. Jesus selbst hat gesagt, dass diese beiden Haltungen für das Gebet unerlässlich sind. Matthäus 7 lesen Sie, wie Jesus gesagt hat, nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Barmherzig sein, gütig den anderen Menschen gegenüber sein, verzeihen. Jesus warnt uns eindringlich davor zu meinen, wir könnten Gott um sein Verzeihen bitten, aber selbst hartherzig bleiben. Bevor du deine Gabe opferst, sagt die Bibel ja bekanntlich, versöhne dich erst mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Barmherzigkeit und Demut. Die Demut, also die Bescheidenheit. Den Leuten, die sich für gerecht hielten, erzählte Jesus die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner. Der demütige Zöllner, Herr, sei mir armen Sünder, spricht er, ging als gerecht nach Hause. Der eingebildete Pharisäer hingegen nicht. Das ist schon erstaunlich, was dieser Pharisäer da gebetet hatte. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen. Es ist interessant, dass er ja definitiv einiges gemacht hat. Er zählt dann auf und rühmt sich, dass er betet und dass er fastet. Aber weil er eben so sehr vom Stolz verpestet ist, geht er nicht gerechtfertigt nach Hause. Das Thema dieses kleinen Vortrags heißt das Gebet Dialog mit Gott. Also wirklich Dialog, nicht Monolog. Bei einem Monolog spricht nur einer. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen gerne pausenlos reden, aber selbst nicht bereit sind zuzuhören. Beim Gebet soll es nicht so sein. Beten ist Dialog, also Gespräch mit Gott. Im Gebet spricht Gott zum Menschen und der Mensch zu Gott. Die heilige Mutter Teresa hat gesagt, Gott spricht in der Stille unseres Herzens und wir hören zu. Und dann aus der Fülle unseres Herzens antworten wir, das ist Gebet. Das ist so schön und tief, dass ich es nochmal wiederhole. Gott spricht in der Stille unseres Herzens und wir hören zu. Und dann aus der Fülle unseres Herzens antworten wir. Ich habe schon erwähnt, dass wir beharrlich beten sollten. Der heilige Apostel Paulus sagt in der Bibel, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet, Römer 12. Jesus stellte das Gebet so dar, als ob wir Gott gegenüber geradezu lästig sein sollten. Wie einer, der seinen Freund noch aus dem Schlaf trommelt, um etwas von ihm zu bekommen. Gott freut sich immer, wenn wir zu ihm kommen und ihn um etwas bitten. Lukas 11 lesen wir, bittet, dann wird euch gegeben, suchet, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Ein Heiliger hat einmal gesagt, Gott liebt es, belästigt zu werden. Wir können und sollen mit allen unseren Anliegen Gott bestürmen. Wo soll man beten? Grundsätzlich kann man natürlich überall beten. Jedoch sind besonders geeignete Orte unsere Kirchen oder stille Räume, wo das Konzentrieren leichter fällt. Unsere Kirchen und Kapellen sind besonders geweihte Orte, von einem Bischof eingeweiht. Und meistens ist ja auch Jesus selbst in der Heiligen Kommunion im Tabernakel, im Leib Christi anwesend. An den heiligen Orten werden unsere Gebete besonders gut erhört von Gott, wie auch die Geschichte der Wallfahrtsorte beweist. Ich habe viele Marienwallfahrtsorte schon besuchen dürfen und es fällt mir immer wieder auf, dass dort ganz besonders große Gebetserhörungen und Gnaden kommen durch Maria, die Vermittlerin aller Gnaden. Die heilige Katharina von Siena sagt sehr schön, dass man trotz Lärm und Unruhe auch einen unsichtbaren Raum im eigenen Herzen einrichten kann, indem man sich zurückzieht, um zu beten. In unserer modernen Welt ist man oft umgeben von Menschen und doch allein in der U-Bahn, auf dem Bahnhof, in einem Wartesaal. Auch an solchen Orten kann man gut beten. Die Wichtigkeit des Gebetes gibt eine wirklich sehr, sehr herausragende Mystikerin, möchte ich sagen. Die Bücher sind wieder im Theresia Verlag in der Schweiz eben neu gedruckt worden. Marie Lataste, gestorben 1847, eine hochbegnadete Ordensschwester aus Frankreich. Eine große Mystikerin, das ist wirklich schon sehr, sehr wichtig, was sie erlebt hat, was sie aufgeschrieben hat, diese Bücher. So lesen Sie hier: Das Gebet ist der Schlüssel zu allen Schätzen Gottes. Es erlangt alles von ihm. Alle können beten. Das Gebet passt für alle Menschen, alle Stände, alle Lagen. Es gibt deshalb so viele Unglückliche, weil die Zahl derer, die beten, beschränkt ist. Bist du in Angst und ohne Hilfe, bete. Gott wird dir die hinreichenden Mittel geben, um bestehen zu können. Nichts ist dem Menschen nützlicher als ein gut verrichtetes Gebet. Es gibt wenige, die gut zu beten verstehen. Die Kunst des Gebetes ist wenig bekannt und doch ist sie unumgänglich. Bitte Gott um die Gnade, um die Gabe des Gebetes. Bitte durch meine Verdienste darum, sie sehen, das spricht hier der Heiland selbst. Mit dieser Gabe, also der Gebetsgnade, wirst du alle anderen erlangen. Die Kunst des Gebetes ist so wenig bekannt. Dazu passt auch der Abschnitt hier, Karikaturen des Betens. Was ist hier gemeint? Verzerrungen, falsche Haltungen, die dann wirklich der Erhörung des Gebets im Weg stehen. Das Plappern kann man hier nennen. Manche meinen, sie werden nur dann erhört, wenn sie besonders lange Gebete verrichten und diese dann sogar mit der falschen Haltung. Da hat der Heiland schon davor gewarnt in der Bibel, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Da ist dann der Inhalt weniger wichtig, da ist das dann eine Show sozusagen und da glaubt man dann dadurch, dass man nur viele Worte plappert, dass das dann schon gut ist, nach dem Motto, viel hilft viel. Ein kurzes Gebet vom Herzen der Seele zu Gott aufrichtig gesprochen bewirkt mehr als eine lange Anzahl von Gebeten ohne Andacht dahergesagt. Ich habe mir das mal ausgedruckt, weiß nicht mehr genau, wo ich das her habe. Ein gegrüßet seist du Maria, wirklich von Herzen, gut gesammelt, würdig gebetet, bringt natürlich mehr, wie wenn sie 5 gegrüßet seist du Maria herunterrattern wie eine Maschine. Heuchlerisches Gebet ist auch nicht gut. Show beten, unehrlich beten. Chancenlos ist das Gebet des Heuchlers, der scheinbar betet und sich in Wirklichkeit um Gott nicht kümmert. Oder der, wie die Pharisäer in der Bibel, nur betet, um von den anderen gesehen und gelobt zu werden. Matthäus 6 können wir das lesen. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Belehrung Gottes. Es ist Überheblichkeit, wenn wir uns über Gott stellen und ihm im Gebet seine angeblichen Fehler vorhalten. Grundsätzlich steht fest, Gott kann sich nicht irren, Gott kann keine Fehler machen, auch wenn wir vieles in unserem Leben natürlich nicht verstehen. Falsch wäre auch, etwas erzwingen zu wollen. Jesus sagt, wir sollen bitten, dann werden wir auch erhört werden. Aber diese Bitte darf nicht der Versuch sein, Gott meine Wünsche abzutrotzen, sozusagen. Das Gebet soll immer offen bleiben für das, was Gott uns geben will. Wenn Gott ein Gebet scheinbar lange Zeit nicht erhört, bereitet er oft besondere Dinge vor, noch größer, als wir selbst sie uns vorstellen und erbetet haben. Ersatz für das eigene Handeln ist nicht gut. Ein altes Sprichwort sagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Es wäre falsch, wenn jemand faul wäre und dann nicht lernen will, sagen wir mal in der Prüfung, in der Schule, beim Studium. Lieber Gott, bitte lass mich bei der Prüfung gut durchkommen. Das können Sie immer beten, aber wenn Sie zu faul zum Lernen sind, dann wird das nicht von Erfolg gekrönt sein. Gott betrügen, es ist sinnlos, Gott anschwindeln zu wollen. Dein Wille geschehe, beten und in Wirklichkeit nur den eigenen Willen durchsetzen zu wollen. Denken wir daran, dass Gott ins Herz schaut und sogar unsere verborgensten Gedanken kennt. Ein letzter Punkt noch hier, Karikaturen des Betens, unangebrachte Späße, Spott mit heiligen Dingen. Leider immer häufiger erlebt man in unserer Zeit, dass Menschen auch vor den heiligen Dingen nicht Halt machen und spotten oder sich lustig machen. Ich habe hier in der Mappe ein Bild rechts, das zeigt ein Plakat in einem Fußballstadion mit einem selbst ausgedachten Vater Unser im Fußballhimmel. als Christ sind wir für jeden Spaß offen, das ist klar, aber das finde ich weder lustig noch in irgendeiner Weise angezeigt, sondern einfach nur daneben und auch frech. Schreiben Sie hier ein Plakat, Hamburger Sportverein, fünfmal auch das Wappen drauf gemalt, Vater unser im Fußballhimmel, dein Ball komme, dein Spiel geschehe, wie in Wolfsburg als auch in Hamburg. Vergib uns unsere schlechte Saisonleistung und so weiter. Ich will das gar nicht mehr weiter ausführen. Das finde ich einfach auch unlustig. Auch wenn solche Dinge sicher nicht immer in böser Absicht gemacht werden, ist meiner Meinung nach hier dennoch Vorsicht geboten. Gott lässt seine nicht spotten und die heiligen Dinge sollen heilig gehalten werden, wie die Kirche uns seit Anbeginn ermahnt. Kann nicht schaden, an dieser Stelle auch einmal daran zu denken, dass manche Gruppierungen, besonders im Satanismus, eben bewusst sich lustig machen, heilige Gebete ganz bewusst verdreht werden, das Kreuzzeichen anders gemacht wird, dann mit links statt mit rechts und dann eben auf dem Kopf stehend. Ja, die Kunst des Gebetes ist zu wenig bekannt. Ich hoffe und bete, dass Gott diese Kunst uns schenken möge und allen Menschen guten Willens dazu segne und beschütze sie, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit den Kindern lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Vielen Dank, liebe Hörerfamilie, dass Sie heute erneut mit uns unterwegs waren und mehr über die Schönheit des katholischen Glaubens erfahren wollten. Kaplan Dr. Tobias Hauenstein hat uns gezeigt, wie Gebet zum lebendigen Dialog mit Gott wird. Dies im Rahmen einer vierteiligen Sendereihe, heute im dritten Teil. Wir danken auch Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für das gehaltvolle Referat und wir wünschen ihm von Herzen in seinem Apostolat und in seiner Medienarbeit den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott und alles Gute! Liebe Hörerfamilie, wir danken Ihnen für Ihre Gebete, Ihre Opfer und Ihre Treue. Es verabschiedet sich am Mikrofon Andrea Marti. Piezi Gott!
Gelobt sei Jesus Christus!
In Ewigkeit. Amen.